Markus begrüßt heute Dr. Thomas Armstutz. Thomas ist seit 2005 CEO der Feldschlösschen Getränke AG. Das 1876 in Rheinfelden gegründete Unternehmen gehört zur Carlsberg-Gruppe und ist die führende Brauerei und größte Getränkehändlerin in der Schweiz. Thomas lebte zwischendurch von 2008 bis 2012 in Paris und führte als CEO die ebenfalls zur Carlsberg-Gruppe gehörende Kronenburg-Brauerei. Davor war er in verschiedenen Führungspositionen bei Hero und Unilever tätig. Thomas hat Betriebswirtschaftslehre mit der Vertiefung Marketing an der Universität St. Gallen studiert. Dort promovierte er auch zu dem Thema Markenkommunikations Joint Ventures. Thomas ist verheiratet, Vater und als ehemaliger Spitzenhandballer immer noch extrem sportlich unterwegs.
Thomas, ich freue mich sehr, dass wir heute ein One-on-One zusammen haben. Wir fangen mit unseren üblichen Einstiegsfragen an. Hast du eine Lieblingsmarke?
Ich bin ein Markenmensch. Ich habe keine Lieblingsmarke. Ich beschränke mich nicht auf eine Marke. Das heißt, ich stehe auf mit Nescafé, ich ziehe mich an mit Windsor, ich trinke dann am Abend ein Feldschlösschen. Also ich bin ein klarer Markenmensch, begeisterter Markenmensch.
Die nächste Frage geht ums Lebensmotto. Hast du eins?
Ich sicher. Challenge what is and inspire what could be.
Mit wem würdest du lebendig oder aus der Historie gerne mal ein Bier trinken?
Durch das, dass ich fast 20 Jahre bei Feldschlösschen bin, würde ich gerne mit den beiden Gründervätern ein Bier trinken. Mit Theophil Ronninger und Uetrich. Und mich mit ihnen unterhalten, über was sie getrieben hat, was ihr Geist ist und ob wir den Geist im Schloss noch aufrechterhalten.
Was ist dein Must-Read? Welches Buch würdest du jedem empfehlen, der diesen Podcast hört?
Contagious von Jonah Berger. Er setzt sich mit der Mundpropaganda auseinander. Mundpropaganda ist sicherlich etwas, was in Zukunft mit der KI eine viel, viel wichtigere Rolle spielen wird. Er schaut sich vom Konsumenten aus an, was ist der Treiber, den Konsumenten treibt, eine Inhalt, eine Botschaft zu teilen. Was er nicht einbezieht, sind die sozialen Netzwerke. Also darüber könnte er noch schreiben.
Jetzt habe ich noch so ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich. Kohle- oder Gasgrill?
Klarer Gasgrill. Einfacher, am Abend anstellbar, zwei Bratwürste in den Kühlschrank und hopp geht's.
Okay, also nicht der Eventgriller, der sich selbst vor die Kohle stellt und sich bejubelt. Wallis oder Engadin?
Natürlich Wallis, mit unserem Wallis-Anbier und den schönen Schwarznasenschafen.
Gut, okay. Instagram oder LinkedIn?
LinkedIn natürlich. Instagram schaue ich schon zwischendurch durch, aber wenn du jetzt TikTok oder LinkedIn gefragt hättest, dann hättest du mich in Bredouille gebracht.
Ehrlich? Okay. Ja. Also du bist auch ein fleißiger TikTok-User, aber kein Contributor.
Ich bin ein User.
Okay, getanzt hast du also noch nicht.
Nee.
Gut, okay. Golf oder Tennis?
Golf. Tennis war früher mal und jetzt bin ich in das Alte gekommen. Ich muss es so sagen, obwohl kopfmäßig gibt es mir nicht zu, dass ich so alt bin, aber so ist es halt.
Streamen oder Kino?
Streamen, ganz klar. Streamen, da kannst du zu Hause sitzen, kannst etwas machen, kannst wieder mal auf Pause drücken. Kino ist das Erlebnis cool, mit Popcorns vorne dran sitzen.
Bargeld oder Twint?
Twint. Ich habe seit langer Zeit kein Bargeld mehr bei mir. Das ist immer ein wenig schwierig bei den Situationen, in denen du etwas Tipps geben müsstest. Aber mittlerweile kann man das auch über die Karte machen.
Thomas, ich habe uns ein Thema mitgebracht, das in den letzten Wochen schon heftig durch die Postillen gegeistert ist. Dabei geht es mir gar nicht mal um die Marken selber, sondern so eine grundsätzliche Perspektive. Es gibt eine Schokoladenmarke, die gerade zum dritten Mal, glaube ich, innerhalb von einem Jahr verkündet hat, dass sie sowohl auf Symbole der Schweiz, auf Zutaten und auch die Produktion von einem Teil der Schokolade, Toblerone, verzichten will und damit sich eigentlich gefühlt stärker von der Schweiz entfernt. Auf der anderen Ebene gab es gerade eine Meldung von einem Marmeladenhersteller, der seine gesamte Produktion der Marmeladen Hero aus der Schweiz auch wegverlagert. Nun sind das Beispiele, die sich sehr stark auf Inhaltsstoffe auf der einen Seite beziehen, aber eine Riesendiskussion in der Schweiz auch ausgelöst haben. Und auf der anderen Seite finde ich es immer sehr spannend, in den letzten Jahren zu beobachten. Die HWZ hat da gerade eine Studie dazu gemacht, dass die Regionalität ein immer stärkerer Faktor wird, gerade in der Schweiz. Man beobachtet das auch in Deutschland, in verschiedenen Regionen, sei es in Hamburg oder auch in Berlin. Ich finde, dieses Spannungsfeld, was wir immer aufgezogen haben, Think Global und Act Local, wird für viele Unternehmen anscheinend immer mehr zum Spiel Think Global and Forget the Local. Und wie schätzt du das ein als Markenfachmann, der über Jahre durch die verschiedenen Unternehmen auch durchgegangen ist und selber ja in einer Situation ist, mit einer Marke wie Feldschlösschen, die regional verankert ist, aber im Carlsberg-Konzern auch agierst. Wie nimmst du das wahr?
Zuerst einmal muss man sich fragen, was will der Konsument? Und der Konsument ist ja, und das sagen wir seit Jahren, der Konsument ist im Wandel. Der will mitreden, der will engaged werden, der will persönliche Lösungen haben, der will personalisierte Lösungen haben und der will Experience haben, wie du ja auch in deinem Experience Navigator geschrieben hast. Und da muss man zuerst den Konsumenten anschauen, was er haben will. Es ist dann sehr, sehr kategoriespezifisch, wie sich das aufteilt. Ich unterteile da bei uns in drei Ansätze. Es gibt die, die sind lokal spielen, dann gibt es den zweiten Ansatz, die spielen global und lassen den Märkten noch lokalen Einfluss. Und dann gibt es Brands, die nur global spielen. Also nehmen wir zum Beispiel Pantene. Die spielen global, lassen keinen Spielraum in den lokalen Märkten. Was richtig ist, weil die Haare brauchen auch keine Lokale. Da können wir ja gemeinsam können wir mitreden. Die Märkte brauchen weniger lokale Ausrichtungen. Ist klar, man kann dann argumentieren, dass auch die Asiaten anderes Haar haben als die Europäer. Wenn wir jetzt bei uns schauen, bei semi-global, das ist bei uns die Marke 1664, sehr stark zentral geführt. Sie gibt uns die Modewelt vor und wir können das lokal aktivieren, wie wir das gemacht haben bei 1664. Und das hast du eigentlich eine lokale Aktivierung mit einer globalen Marke. Da liegt die Stärke drin, dass man das macht. Und das Rest ist natürlich die ganz lokalen Marken, wie wir zum Beispiel alles anhaben, wo wir dann wirklich spezifisch darauf arbeiten können, wie können wir das lokal machen? Und das ist natürlich mit dem Schwarznasenschaf, ist uns das da perfekt gelungen.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die erste Kategorie. Also bei Pantene sehe ich das ein. Also die Herkunft kann dann, glaube ich, irgendein Chemiker sein, der da irgendwo gestanden hat. Ja, wenn ich jetzt aber andere Kategorien nehme, auch in der Kosmetik, dann findet man da auch wieder regionale Marken. Ich habe nicht so das Gefühl, dass diese Idee, gerade wenn du sagst, du musst auf den Konsumenten achten, dann siehst du, glaube ich, momentan schon eine Tendenz, dass viele sagen, naja, so eine, ich sag's mal, böse regionale Zielgruppe von der Größe der Schweiz, vernachlässigen wir lieber, damit wir international eine global aufbaubare Marke haben. Also Toblerone, der globale Auftritt, da ist nichts mehr von der Schweiz übrig. Da siehst du nichts mehr davon.
Das ist auch richtig. Dann kommst du in eine unternehmerische Frage. Und zwar kommt dann der Konsument gegenüber dem Einsparungspotenzial. Das ist sicherlich eine Frage, die man sich dann als Unternehmer stellen muss. Bei deinem zweiten Beispiel ist das sicherlich auch so. Und das hat viel damit zu tun, wie kannst du dir das als Unternehmen noch leisten, auf die Promise zu verzichten?
Wenn ich die Markentreue immer an den Ingredienzien festmache, ich würde gerne mal abwarten, wenn Hero jetzt woanders produziert und wir in der Schweiz einen Geschmackstest machen. Ich weiß nicht, ob da so der große Unterschied zu schmecken ist.
Nein, sicher nicht. Und die Frage ist, ob sie eben mit Schweizer Ingredienzen das hervorheben? Wahrscheinlich nicht. Und dementsprechend ist das auch richtig. Ist eine unternehmerische Entscheidung.
Nee, ich glaube vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund globaler Potenziale und nicht nur Einsparungsmöglichkeiten. Weil wenn du hingehen kannst, eine Marke global positionieren kannst, dann ist dir die Kritik, die dann aus den einzelnen Ländern kommt, relativ egal. Aber gerade in der Schweiz, glaube ich, wo es ja jetzt seit, ich glaube, was sind es, 40 Jahre, gibt es jetzt aus der Region für die Region von Amigo fast als Marke versucht zu verankern, glaube ich, dass da diese Gegentendenz eigentlich des Regionalen momentan schon stärker zuschlägt. Oder wie nehmt ihr das wahr?
Die Gegensätze nehme ich sehr, sehr, sehr stark wahr. Dass wir eine regionale, und das ist eben das individualisierte Lösungen, die Konsumenten suchen, und gegenüber das Globale. Aber um vorher auf dich zurückzukommen, aus der Schweiz kannst du schon globale Marken setzen. Schau dir Nespresso an. Die haben eine globale Marke aus der Schweiz aufgebaut. Also es ist möglich, aus der Schweiz eine globale Marke aufzubauen. Aber du musst einfach das als Zielsetzung haben.
Du musst ja den Schwerpunkt natürlich auch auf das Schweizerische oder auf etwas legen, was aus der Schweiz kommt. Wenn du das nicht machst, dann kannst du überall hin positionieren.
Nespresso ist nicht, setzen Sie nicht auf die Schweiz, sondern die Schweiz gibt Ihnen die Qualität, gibt Ihnen das Qualitätsversprechen. Dasselbe ist bei jeder Uhr. Die Schweiz gibt Ihnen das Qualitätsversprechen. Rolex, als anderes Beispiel, eine der schönsten Marken, die wir haben, hat ein Qualitätsversprechen. Das Qualitätsversprechen können sie halten, durch das, dass sie in Genf produziert werden. Das hat nichts mit Schweiz zu tun.
Haben wir da vielleicht doch eine Lieblingsmarke gerade rausgehört?
Ich habe leider keine Rolex, aber es wäre eine super Marke.
Ich denke, das ist schon noch ein wichtiger Hinweis, weil in der Diskussion geht es immer unter, dass man sagt, na, die bewegen sich aus der Schweiz weg, weil die Produktionskosten gerade im Konsumgüterbereich bei den Lebensmitteln so hoch sind oder so fordernd sind. Gerade bei Schokolade geht es natürlich rauf und runter. Aber zu sagen, dass es nicht darum geht, Schweizer Kompetenzen klein zu spielen. Und ich glaube, das ist das, was viele eben dahinter vermuten, dass man sagt, naja, wir können in der Schweiz schon nicht mal mehr produzieren. Was ist mit uns eigentlich los? Und du gibst die schönsten Gegenbeispiele. Jetzt gerade neulich noch mit Thomas Meyer von Ricola reden können. Der hat auch gesagt, wenn wir die Kräuter nicht mehr aus der Schweiz holen, dann fehlt uns eine absolute Raison d'être, weil dann sind wir nur irgendein Lutschbonbon. Dann sind wir keiner, der wirklich mit den Kräutern groß wird.
Genau, und da gehen wir doch auf die Grundfrage zurück. Was ist der Konsument bereit, für die Schweiz zu zahlen? Ist er bereit, für die Schweiz mehr zu zahlen, wie die Qualität beweist oder wie Schweizer Ingredienzen beweisen? Dann sind wir dort, wo sich ein globales Unternehmen auch hinentwickeln kann. Ich habe ein Thema mitgebracht, weil ich feststelle, dass es immer mehr disruptive Ansätze braucht, um in einem umkämpften Markt tätig zu sein. Also als Beispiel, es müssen neue Businessmodelle gefunden werden, wie man Produkte vermarkten kann. Das Hergekommene reicht nicht mehr. Die Konsumenten wollen sich nicht mehr überzeugen lassen, sondern sie wollen engaged werden. Wie wir vorher gesagt haben, sie wollen mitkreieren, sie wollen mitgestalten. Das bedeutet, man braucht neue Ansätze. Wie siehst du das?
Es gibt eine Stufe, durch die ist gerade die Markenartikelindustrie, ich sage mal, in den letzten 10 Jahren durchgegangen, dass halt kleine, innovative Geschäftsmodelle, nehmen wir nur das Beispiel Dollar Shave Club, als der in den Markt kam und da einen Sprung von 1,5% Marktanteil gemacht hat, bedeutete das für Procter & Gamble, sie mussten eine Gewinnwarnung auf Gillette begründen, weil sie halt wirklich von einem ganz, ganz kleinen angegriffen wurden. Und wenn man jetzt sich so das Portfolio anguckt, was da um P&G unterwegs ist, da habe ich mal eine Analyse gesehen, da hat fast jede Marke einen Gegenspieler mit einem innovativen Geschäftsmodell, der aus dem Kleinstunternehmen kommt. Wir haben hier im Podcast auch schon Ankerkraut besprochen, also ein Unternehmen, was im Würzbereich auf einmal absolut McCormick und alle anderen unter Druck gesetzt hat. Und das ist, finde ich, ein spannendes Signal, weil du hast das vorhin gesagt, du hast gesagt, die Customer Experience ist so entscheidend. Eine Erfahrung von Ankerkraut ist was anderes, als wenn ich jetzt irgendeine Pfeffermischung in der Migros oder in der Edeka kaufe. Dieses Spiel mit der Customer Experience, mit der Leichtigkeit, mit der Convenience, mit kreativen Zugängen lässt sich halt über ein D2C-Model, über ein Subskriptionsmodell oder wie auch immer geartetes neues Geschäftsmodell ganz anders spielen. Und ich halte das für einen unheimlichen Weckruf für die Markenartikelindustrie, weil ich glaube, da muss man schon drüber nachdenken, wie man damit wirklich umgehen kann.
Das heißt, man müsste als Marktführer sich konkurrenzierende Businessmodelle haben, eine ganz klare Portfoliostrategie aufstellen mit sich konkurrenzierenden Businessmodellen und dass man selber den Challenger in seinem Betrieb kreiert.
Man könnte jetzt das alte Kodak-Beispiel wieder anführen und die Digitalkamera und alles, was da durch die Gegend fliegt. Ich glaube, man muss gar nicht so weit gucken. Diese interne Konkurrenz ist für viele Unternehmen mental ein extremes Problem. Aber eigentlich nicht für ein Markenartikelunternehmen, das ja sowieso immer mit mehreren Marken in den Märkten unterwegs ist. Aber du holst dir eben dann nicht nur noch eine zweite Marke für ein zweites Segment rein, Katzenfutter oder dergleichen, wo du mit 16 Marken agierst, sondern du holst dir jemanden rein, der deinen Revenue woanders abholt. Also Gillette über ein Abo-Modell zu verkaufen, war damals, glaube ich, für Procter die schlimmste Entscheidung, die man sich vorstellen kann, weil sie sich auf einmal mit ihrem Partner im Einzelhandel angelegt haben. Also deswegen, glaube ich, ist diese Wettbewerb der Interne eine der größten Schwierigkeiten, die du damit kreierst.
Das sehe ich genau gleich. Wenn du unser Portfolio anschaust, wir haben die Feldschlösschenmarke als die größte dominierende Marke. Dazu haben wir einen klaren Konkurrenten geschaffen mit Uszit, eine Marke, die jung, populär ist. Dort sind wir eine Partnerschaft mit Ringi eingegangen, die wirklich, muss mal Instagram verfolgen, auf Uszit und dann wirst du sehen, wie crazy die ist und wie jung die Marke ist. Da haben wir eine eigene Konkurrenz geschaffen innerhalb des Unternehmens und das beflügelt auch Weltschlösschen.
Wie wurde das denn aufgenommen bei euch?
Das wurde nicht immer sehr positiv aufgenommen, weil die gesamte Markenkommunikation haben wir ausgelagert. Eigentlich ein No-Go für ein Konsumgüterunternehmen. No-Go, dass die Markenkommunikation Ringi überlassen. Durch das gewinnen wir extreme Nähe am Markt, durch das sind wir auch sehr, sehr jung und wir müssen nicht immer alles durch unsere ewig langen Mühlen durchkriegen.
Es gibt ein schönes Beispiel, wo man sehen kann, wie weit das gehen kann. Kannst du dich an eine Marke erinnern? The Body Shop?
Ja, genau.
Der Bodyshop hat ja über Jahre mal jemandem gehört, dem man es nicht zugetraut hat. Das war L'Oreal. Und L'Oreal als größter Tester auf Tierbasis sucht sich die Marke, die dagegen ist und spielt mit denen. Ich glaube, die hat 12 Jahre zum Konzern gehört, ohne dass es einer wusste. Es war ein Franchise-Modell, auch noch ein anderes Vertriebsmodell dementsprechend und auch ein eigentlicher Exklusivansatz. Da gibt es unheimlich viel, was man sich angucken kann, was gut funktioniert, wenn du wirklich eine Markenportfolio-Denker hast. Aber nimm doch mal den Dollar Shave Club. Den hat Unilever für 1 Milliarde gekauft und jetzt haben sie den letztes Jahr für ein Appel und ein Ei irgendeiner Private-Equity-Bude übergeben, die sich damit jetzt dann abtun kann. Ich glaube, so einfach wie du das schilderst, ist das für viele nicht in dem Markt, sich wirklich darauf einzustellen und zu sagen, wir machen jetzt mal was grundsätzlich anderes vom Geschäftsmodell her.
Gut, war intern bei uns auch schwierig. Aber wenn du das nicht machst und wenn du das nicht von oben vorlebst und das einfach integrierst und aufkaufst, das ist das Risiko eines Unternehmens, das du einfach aufkaufst, das zu integrieren, dann verliert es den gesamten Gründerspirit. Entweder kauft man einen Bereich und dann lässt man den so laufen, so wie du das geschildert hast vom Bodyshop, oder man kreiert das selber und ist bewusst, dass man sich das konkurrenzieren will intern. Und es wird mehr brauchen. In den umkämpften Konsumgütermärkten wird es mehr innovative Ansätze brauchen, die Richtung Experience gehen, die Richtung Markencommunity gehen. Ich bin ein starker Verfechter von Markencommunities, weil irgendeinmal wir wollen als Konsumenten nicht mehr überzeugt werden, wir wollen engaged werden. Und wenn die gesamte Internet vollgemüllt ist, mit allem Content, der Maschinen kreiert ist, dann müssen wir eine Markenkommunikation aufgleisen, die auf Engagement basiert. Und das Engagement geht nur über Markencommunities und Experience.
Bei deinen Stammmarken, also jetzt wie Feldschlösschen, hast du da Gegenreaktionen dann auch gesehen, wo man sagt, da haben wir dann auch uns selbst weiterentwickelt in diesem Wettbewerb und sind einen Schritt vorwärts gegangen? Weil das wäre ja eine logische Folge, wenn ich sage, ich habe da Wettbewerb unter den beiden. Geht es ja nicht darum, dass der eine darunter leidet, sondern beide an dem internen Wettbewerb auch wachsen.
Das haben wir gesehen, indem dass wir jetzt auch mit Feldschlösschen eine Discord-Community aufgebaut haben. Eigentlich etwas sehr, sehr Progressives. Wir haben NFTs ausgegeben, die waren innerhalb von 30 Minuten ausverkauft. Und jetzt kreieren wir Werbung mit dieser Discord-Community. Also wir nehmen die ersten Schritte in dieses Community-Management wahr. Ist der Reach da? Nein. Die Reichweite ist noch nicht da. Also man muss als Unternehmen eine klare Vision haben, wo geht die Markenkommunikation hin, wie kann ich in Zukunft noch als Marke kommunizieren, und dann muss man anfangen zu probieren. Man kann nicht dann von heute auf morgen auf den Knopf drücken und sagen, ich will jetzt Community Management machen, weil du musst die gesamte Community musst du moderieren, ausspielen, und das ist die hohe Kunst und das muss ein Unternehmen lernen.
Diese Ansätze, wie du sagst, die gehen nicht von heute auf morgen, und vor allen Dingen brauchst du auch Zeit beim Kunden, dass er das versteht, dass er auch sich einbringen kann. Und da sehe ich bei vielen Marken noch ein Problem. Ja, wir haben ja immer noch, ich habe immer so noch so ein hierarchisches Bild im Kopf, das kommt von einem Markenartikel aus Deutschland, immer gesagt, wenn der Kuchen spricht, dann haben die Krümel Pause. Und diese Diskussion, die ist ja eigentlich vorbei. Du sagst es selber, der Kunde will sich aktiv einbringen. Aber da sehe ich noch einen riesen Weg im Mindset von Markenartiklern, sich wirklich hinzugehen und zu sagen, standardisierte Kommunikation, einheitliche Verpackung für alle erreichbar. Also diese 7 Markenartikelkriterien, die passen ja nicht mehr.
Nee, und ich sehe, genau dort ist das Problem, die Krux, die wir haben als Markenartikler. Weil wir sind noch zu altbacken. Wir sind aufgezogen worden mit der alten Marketingdenke und wir wollen nicht davon abkehren. Das sehe ich auch als Riesenhinderungsgrund für das neue Ausprobieren. Ich sage jedem Markenartikelunternehmen, habt eine Vision, wo es hingeht, und dann könnt ihr darauf zusteuern. Und wir haben eine Vision, das ist die, die ich geschildert habe, das wird so kommen. Jetzt bauen wir die Markencommunities auf. Ist da etwas, das verloren ist? Nein, man hat Know-how gewonnen innerhalb der Unternehmung. Und wir setzen auf Experience, ist bei uns natürlich als Biermarke einfacher, weil wir an den Festivals und an den Hockey-Matches und
an den Lagerfeuern
sind wir präsent. Und das müssen wir spielen. Die Interaktion zwischen der Markencommunity und der Experience, das wird die Zukunft des Marketings sein. Das ist unsere Hypothese. Jedes Unternehmen muss sich eine selbe Hypothese machen, wie das ist. Auf der anderen Seite hast du gesagt, der Konsument will mitkreieren. Das sagen wir schon lange. Das sagen wir schon seit 10 Jahren. Was ist passiert? Weil der Konsument ist immer noch draußen und will mitkreieren. Haben wir ihm die Möglichkeit gegeben, um mitzukreieren? Nein, nein. Die Markenartikelunternehmen sind noch nicht so weit. Sie sind in der Denke und im Handeln noch nicht so weit. Jeder sagt das, jeder. Professoren, CEOs, alle sagen, wir wollen, dass der Konsument mitkreiert. Und wir wissen, dass der Konsument individuelle Lösungen braucht. Aber er macht's. Viel zu wenige.
Ich glaube, weil du das gesagt hast mit dem Lernen und den Erfahrungen, das ist ja ein schöner Satz, den man schön dahin sagen kann. Und jetzt lernt mal und macht mal eure Erfahrungen. Das geht genauso lange, bis das erste Ding richtig schief geht. Und dann kommt der Satz, ja, das hätte da vorher wissen müssen. Also da in der alten Mentalität, die du beschrieben hast, ist ja der Fehler immer noch der größte Feind des Erfolgs.
Das sehe ich nicht so. Also man muss Fehler zulassen. Der Feind liegt an einem anderen Ort. Der Feind liegt bei der Messung. Weil man kann... Die Mundpropaganda lässt sich nicht messen und im Extremfall engagementgetriebenes Marketing geht über Mundpropaganda. Das lässt sich schwer messen. Emotionales Engagement lässt sich schwer messen. Überzeugungsgetriebenes Marketing lässt sich messen. Ich weiß genau, was ein Kontakt kostet pro Person. Und wenn ich dann die Kontaktkosten mit dem Engagement-Kontaktkosten vergleiche, klar sind die 10, 20, 30 Mal höher. Aber man weiß nicht, was hinten dran passiert, dass eben der engagementgetriebene Konsument das anderen Leuten erzählt und dass das viel nachhaltiger ist, der Kontakt, wie der Kontaktpreis, den wir über Überzeugungsmarketing machen.
Also heißt eigentlich, dass Erfahrungen machen für dich vor allen Dingen auch Wirkungen verstehen, beziehungsweise auch verstehen, in welche Richtung ich bestimmte Ansätze weiterentwickeln kann, damit sie auch schlussendlich dann irgendwann auch einen pekuniären Erfolg haben.
Ja, sicher. Und die Grundsätze des Marketings, Relevanz, Differenzierung und Reichweite, die ändern sich nicht. Ja. Die ändern sich nicht. An denen müssen wir festhalten. Nur was sich ändert, ist die gesamte Kommunikation, die ganze Kundenansprache. Und dort müssen wir als Markenartikelunternehmen progressiver sein.
Das war's für heute. Wie müssen Markenartikelunternehmen sich heute und in Zukunft im Spannungsfeld von Globalisierung und Regionalität bewegen? Wie viel echte Schweiz kann vor dem Hintergrund von Effizienzüberlegungen zum Beispiel noch in Schweizer Produkten stecken? Etablierte Markenartikelunternehmen benötigen neue Geschäftsmodelle und neue Ansätze in der Markenkommunikation, um sich in den umkämpften Konsumgütermärkten zu behaupten. Wie lassen sich neue Geschäftsmodelle intern entwickeln und durchsetzen? Was braucht es, damit der Shift von einer Markenkommunikation, die vor allem nur überzeugen will, hin zu einer Markenkommunikation, die das Engagement der Konsumenten fördern will, erfolgreich bewältigt werden kann? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Thomas und Markus, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Der St. Galler Marketing.